Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag hier auf unserem YouTube-Kanal und zu einem weiteren Highlight. Mir ist es gelungen, Volker Hellmeyer für das heutige Interview zu gewinnen. Volker war schon mehrfacher Stargast bei uns auf dem Kapitaltag, ist natürlich Chefvolkswirt der Netfonds AG. Und lieber Volker, wir und das gesamte Publikum bei uns schätzen dich über allen Maßen, weil du es schaffst, komplexe Dinge einfach und mit Humor, wobei es oftmals gar nicht so lustig ist, den Leuten beizubringen. Deswegen herzlich willkommen. Hi.
Danke, ich freue mich wieder drauf. Ja, das ist dann schwarzer Humor übrigens.
Schwarzer Humor, genau. Schwarzer Humor ist angebracht, hinsichtlich dessen, dass wir ja jetzt im dritten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland sind und es schaffen, nicht zu wachsen im Sinne des Bruttoinlandsproduktes. Bei den Sozialausgaben, Bürgergeld, da haben wir massives Wachstum, da sind wir, glaube ich, Spitzenreiter. Und es bedarf doch wahrscheinlich die eine oder andere Reform. Da habe ich ein paar Fragen an dich. Das Perverse, Entschuldigung für das Wort, ist aber, dass der letzte große Reformator aus der SPD kam. Wie zuversichtlich macht dich das?
Also in der Tat, Gerhard Schröder, als er angetreten ist, ich hätte ihm nicht damals zugestanden, dass er die größte Reform innerhalb der Zeitspanne der Bundesrepublik Deutschland bis 1949 seinerzeit umsetzte. Er hat es getan und dafür noch einmal Chapeau. Und häufig ist es so, dass die Parteien, die an sich eher für einen rationalen Wirtschaftskurs stehen, mehr Widerstand bekommen, wenn sie Reformen machen, als die Parteien, die angeblich dann für den sozialen Status stehen. Weil hinter denen stehen natürlich auch die Gewerkschaften. Und wenn die diese Politik machen, dann fällt dieser Widerstand niedriger aus. Das ist etwas, was damals auch Gerhard Schröder zugute kam, dass wir dieses Reformpaket umsetzten. Und insofern ist es im Moment enorm spannend, wie sich jetzt die Situation in Berlin weiterentwickelt, weil die Ankündigung von großen Reformen kam ja von unserem Kanzler Merz.
Ja, also es ist natürlich fragwürdig, in welche Richtung es geht. Lass uns da trotzdem noch mal auf die politische Landschaft schauen. Die AfD macht sich ja auf schon in vielen Bereichen, also vom Bürgermeister, sage ich jetzt mal, bis hin zu in den höchsten Ämtern nach vorne zu gehen. Und den sogenannten Altparteien scheint da kein Mittel bisher eingefallen zu sein. Sie gehen immer nur noch weiter ihren alten Stiefel, gehen hin sogar zu Verboten der Partei. Die Frage an sich ist, welche Hoffnung könnten wir in eine AfD legen? Könnte das überhaupt funktionieren? Kommt es zu einem Verbot der AfD? Oder wäre das vielleicht sogar die Lösung? Oder muss man vielleicht doch mehr noch links wählen? Also was soll man machen als Wähler heute? Ja?
Also erstmal muss man erkennen, glaube ich, dass der Weg der Politik der letzten 15 Jahre, eigentlich 17 Jahre, seit 2008, in die falsche Richtung ging. Und das sehen wir heute an den statistischen Daten. Das ist ein Weg, der am Anfang in kleinen Trippelschritten verlief, bis 2014, 15, da waren wir ja sogar noch wie nannte man das, Deutschland wie Phönix aus der Asche, wir waren der Star innerhalb Europas. Das heißt, das waren die Nachwirkungen der Schröderschen Reform. Aber wir haben im Grunde genommen unter Frau Merkel die Reformen sogar in Teilen konterkariert. Und während die anderen sich reformierten und damit leistungstüchtiger wurden, wurden wir leistungsschwächer. Ich habe das damals in einer Fernsehsendung bei Maybrit Illner in der Talkshow thematisiert, habe gesagt, also die Reformländer schaffen es erstmal. Das sind Strukturreformen. Mein Thema Aristoteles, wer Strukturen verändert, verändert die Konjunkturverläufe und dann die Einkommen. Und das hat sich auch so materialisiert, dass heute die Reformländer die Stabilisatoren innerhalb der Eurozone sind. Griechenland, Spanien, Portugal, Irland als Beispiel, das sind die, die Wachstumsbeiträge leisten. Das Problem ist, dass das Zentrum Deutschland und Frankreich extrem schwächelt. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Doktor nicht die Medizin nehmen wollte, die man anderen damals verordnete. Und Herrn Schäuble, Herr Varoufakis, weiß davon zu berichten. Also, auf den Punkt gebracht. Die Altparteien stehen für alle Schäden, die sich hier am deutschen ökonomischen Körper und gesellschaftlichen Körper gebildet haben. Und ich gestehe Ihnen zu, bei Erkenntnisgewinn, dass Sie auch, nachdem Sie Täter waren, die Wohltäter werden könnten. Jetzt auf deine Frage zur AfD. Die AfD bietet ein Programm, das in Teilen ja schon übernommen worden ist von den Altparteien, zum Beispiel beim Thema Migration. Das heißt, das, was heute diese Regierung macht, das galt vor einem Jahr, anderthalb Jahren noch als rechtsextrem und weil es AfD-Politik war. Und deswegen sollten wir bei diesem ganzen Thema AfD-Verbot die Kirche im Dorf lassen. Die Frage ist doch, wenn ich eine Partei verbiete, geht sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Demokratie vor. Das war zum Beispiel bei der NSDAP der Fall. Die haben gesagt, wir wollen dieses politische Regime der Demokratie beenden. So etwas kann ich hier nicht ansatzweise erkennen, ohne jetzt ein Votum pro oder contra AfD hier abzugeben, sondern es ist einfach eine nüchterne Darstellung. Und wenn wir heute durch diese grün-wog-rote Entwicklung, auch durch den Marsch der Institutionen, konservative Positionen als rechtsextrem bezeichnen, dann ist das die Entdemokratisierung unseres Prozesses, weil es gegen den Pluralismus geht. Wir haben das Recht, auch konservative Positionen einzunehmen, ohne als rechtsextrem diffamiert zu werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um wirklich dieses demokratische Gleichgewicht im Rahmen des Pluralismus wieder zu gewinnen. Denn Pluralismus ist essentiell für eine Demokratie. Nicht Verbotskulturen, sondern Diskussionskulturen, um das Beste für die Respublika zu generieren und das innerhalb der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Das gilt auch aktuell für das Bundesverfassungsgericht, da sage ich ganz deutlich, Bundesverfassungsgericht hat die Verfassung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu schützen, aber nicht Regierungen oder Personen oder Parteien. Und Parteipolitik hat dort nichts zu suchen. Das ist vielleicht ein idealtypischer Anspruch, den ich hier formuliere, aber lange Rede, kurzer Sinn. Er ist unverzichtbar, wenn man wirklich Freiheit ernst meint, Demokratie ernst meint und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Kleiner Exkurs. Ich war ja so wie viele nicht von diversen Parteien bei der Bundeswehr. Ich habe meine Pflicht ernst genommen. Und damals, 1980, als ich eingezogen wurde und bei der Luftwaffe diente, sollten wir Bürger in Uniform sein. Wir hatten staatspolitische Erziehung, das Grundgesetz zu verteidigen.
Erleben Sie Daniele Ganser und Max Otte live beim Kapitaltag am 26. März 2026 in München. Der Kapitaltag bietet Ihnen exklusive und spannende Vorträge sowie ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken mit freiheitsliebenden Menschen. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die Veranstaltung unter www.kapitaltag.de. Daniele Ganser, Max Otte und unser ganzes Team freuen sich sehr darauf, Sie persönlich in München zu treffen. Tickets unter www.kapitaltag.de.
Und das erwarte ich von allen. Das einfach mal im Rande. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist es nicht entscheidend, welche Partei richtige Politik macht, sondern es ist entscheidend, dass man sich den Realitäten stellt. Die Realitäten sind eindeutig definiert. Nochmal, die Weltwirtschaft wuchs in den letzten 3 Jahren, wenn wir die Prognose für 2025 als Realität unterstellen, um die 11%, die Industrienation um die 6%, die Eurozone um die 3% und in Deutschland geht es im selben Zeitraum um 1,4% nach unten. So etwas hat es noch nie gegeben. Und wer sowas nicht als Mahnung, als Appell, als Zwang förmlich versteht, sich hier den Strukturen Aristoteles, den Strukturen zu widmen, um sie wieder in eine konkurrenzfähige Situation im Rahmen der Weltwirtschaft zu bringen, der hat seine Aufgabe nicht nur versäumt, dann reden wir über den Begriff Verantwortungslosigkeit par excellence.
Vielen Dank für die deutlichen Worte. Du kommst ja gerade wie so viele aus der Urlaubszeit zurück. Du warst im schönen Griechenland, das heißt dir gegönnt. Viele waren auch in Frankreich. Spanien hast du auch genannt. Das sind ja so die, ich sag's mal, die Rotweinländer. Und zwei machen sich positiv davon bemerkbar. Griechenland, du hast es gesagt, als auch Spanien. Spanien als die Wachstumsregion aktuell in Europa. Sorgen macht aber Frankreich, weil sie irgendwie mit ihren Schulden überhaupt nicht mehr zurechtkommen und der Reformwille da sogar noch stärker nicht wahrzunehmen ist als in Deutschland. Oder würdest du mir da widersprechen?
Ich würde differenzieren. Bevor ich auf Frankreich eingehe, möchte ich auf Griechenland eingehen, weil da war ich.
Genau.
Und ich hatte 2013 die größten Shitstorms bekommen, als sie gesagt haben, sie schaffen es, weil die Strukturdaten begannen zu drehen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es sensationell. In den letzten Jahren Staatsverschuldung um 60% der Wirtschaftsleistung reduziert auf jetzt 147%, eine Barreserve von 40 Milliarden Euro. Das entspricht auf das BIP hochgerechnet von Deutschland einer Barreserve von 672 Milliarden Euro. Davon träumt unser Finanzminister. Dann jetzt Steuerreform für bestimmte Industriezweige, die man dort ansiedeln will. Nullsteuerregime. Breite Steuersenkung für die privaten Haushalte. Wenn man mehr als 4 Kinder hat, zahlt man keine Steuern mehr in Griechenland. Und
Okay.
damit steht eins fest, das ist Aristoteles, der Strukturpolitik. Griechenland wird reüssieren. Das ist eine Angebotspolitik, die von Seiten der Regierung kommt, die definitiv Traktion haben wird. Das ist eine Anreizpolitik Richtung Erhöhung des Leistungscharakters. Jetzt reden wir über Frankreich. Frankreich ist in einer desolaten politischen, gesellschaftlichen Position. Warum habe ich gesagt differenziert? Natürlich erkennen bestimmte Kreise innerhalb der Regierung die Notwendigkeit der Restrukturierung. Das ist aber nicht gesellschaftlich verankert. Die Polarisierung, die es in der französischen Gesellschaft über die Jahre gegeben hat, führt dazu, dass man eigentlich eine politische Handlungsunfähigkeit hat. Und darüber mache ich mir in der Tat Sorgen. Wir reden über Haushaltsdefizite zwischen 5 bis 6% der Wirtschaftsleistung. Bei einer Staatsverschuldung, die mit unserer überhaupt nicht vergleichbar ist, jenseits der weit der 100%-Marke. Also, und Frankreich ist nicht Griechenland. Wir können Frankreich nicht retten. Das muss man ganz deutlich sagen innerhalb der Eurozone. EZB hin oder EZB her. Das funktioniert nicht. Und insofern wäre es enorm wichtig, dass es dort natürlich jetzt zu handlungsfähigen Regierungen kommt. Ich kann es im Moment nicht erkennen. Von daher ist meine Prognose für Frankreich schlecht. Sie ist weniger schlecht für Deutschland. Und dazu lass mich das kurz ausführen. Ich war positiv gestimmt nach der Generaldebatte im Bundestag, als Friedrich Merz, unser Kanzler, nicht spezifizieren wollte, was es an Reformen gibt. Das ist weise. Hätte er das in der Generaldebatte gesagt, das heißt, es wird eine große Reform, es wird schmerzhaft werden. Gut. Hätte er es in dieser Generaldebatte gesagt, dann hätten wir jetzt hier Diskussionen mit diversen Lobbygruppen, wo alles zerredet wird im Diskurs auch die Gesellschaft wieder gespalten wird. Ich bin sehr erfreut, dass Lars Klingbeil als Finanzminister jetzt genau in diese Schiene geht und sagte, auch im Bundestag, wir können uns keine Trippelschritte mehr leisten. Wir brauchen eine große Reform. Und es sind viele Themen angesprochen, die wichtig sind. Ich werde dazu noch im Helmer-Report Stellung nehmen. Leider wird man das eine wesentliche Thema, Energie, meines Erachtens aussparen, in vielen anderen Bereichen das Richtige tun. Aber ich habe den Hoffnungswert, so wie nicht in den letzten Monaten, dass in der Tat dieses Reformwerk jetzt im Herbst etwas stärker ausfällt. Es bleibt aber dabei, wenn wir über die Eurozone sprechen, Florian, dass mit Frankreich wir ein riesiges Problem haben. Und dieses Problem wird in meinen Augen derzeit auch am Devisenmarkt kaschiert. Denn die Stärke des Euros steht im diametralen Widerspruch zur Entwicklung aller Daten, die wir seit Januar, da stand der Euro bei 1,02, jetzt bei 1,18, ein Anstieg um 15,6% in etwa. Die Entwicklung des Eurokurses gegenüber dem Dollar steht im diametralen Widerspruch zu allen Daten und Fakten, die verfügbar sind. Wir haben eine Erosion Europas und wir haben Strukturreformen Aristoteles in den USA mit sensationellen Ergebnissen. Ganz kurz, 3 Billionen Zusagen für KI-Investitionen, 250 Milliarden im Pharmabereich. Aus dem Trip Saudi-Arabien, Emirate kamen eben 2 Billionen Geschäftsvolumen. Dann im Rahmen der Zollverhandlungen Investitionszusagen. Japan sind es, glaube ich, 750 Milliarden, EU 600 Milliarden, Südkorea 350 Milliarden. Wenn wir das alles aufaddieren, kommen wir auf ein Volumen von 5 Billionen und mehr US-Dollar in den nächsten Jahren. So etwas hat es in der Wirtschaftsgeschichte, seitdem es Aufzeichnungen gibt, noch nie gegeben. Und das wird meines Erachtens am Devisenmarkt im Moment vollkommen ignoriert. Mal sehen, ob das gut geht.
Jetzt habe ich ein paar Fragen, ich habe mitgeschrieben. Also, du hast jetzt wieder rausgehauen ohne Ende. Jorge, ich feiere dich. Also, erstmal Reformen. Du hast gesagt, der wichtigste Punkt ist Energie. Würde ich so ein bisschen challengen. Du vergisst die Rente. Ja, aber lass mich kurz noch zu Ende führen. Und bei der USA, lass mich das auch ganz plump beantworten. Ja, es ist ja nicht, dass der Euro stark ist, sondern dass einfach der Amerikaner den schwachen Dollar braucht. Und im Übrigen nicht nur die Amerikaner, sondern die ganze Welt, weil die ganze Welt einfach brutal im Dollar verschuldet ist. Oder sagst du, ich bin jetzt hier völlig am falschen Dampfer?
Lass uns mit dem US-Dollar anfangen. Also, wenn wir sehen, Dollar-Yen bewegt sich in dieser Phase kaum, wo der Euro 15% gewinnt. Das heißt, die Terms of Trade für die europäischen Unternehmen haben sich durchgehend gegenüber dem gesamten Dollarblock um 15% in etwa seit Januar verschlechtert. Dazu kommen die US-Zölle von 15%. Und natürlich möchte Trump einen schwächeren US-Dollar. Aber wir sehen, dass das offensichtlich nicht notwendig ist. Gegenüber China, gegenüber Japan, es findet gegenüber Europa statt. Und damit tue ich mich schwer. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier intrinsisch sowieso massive Standortnachteile haben bei Bürokratie, bei Steuern und ähnlichen Dingen. Also von der Seite hier, nö. Also da widerspreche ich, da challenge ich dich, da sage ich, für mich gehört der Euro eher in Richtung Größenordnung vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und Krisenszenarien Richtung 90 bis 95 als in Richtung 1,15 bis 1,20. Und ich bin auch der sicher, dass jetzt die normative Kraft des Faktischen am Ende dazu führen wird. Denn das halten wir nicht aus. Nehmen wir jetzt einfach mal seit Januar. Die Terms of Trade haben sich gegenüber dem US-Standort, mit dem der im Moment sehr viel Realkapital aus Europa in die USA importiert, haben sich die Rahmenbedingungen für uns einmal um die Zölle 15% und dann nochmal Aufwertung Euro 15 um 30% verschlechtert. Das hält keine Gewinnstatistik für Exporteure aus. Punkt. Und das gilt noch mehr für Länder, die sowieso schon gebeutelt sind, wie vielleicht Frankreich, die ihre Standorte dort haben. Die haben einen Vorteil, da gibt es genügend Energie, Atomenergie, bei uns nicht. Jetzt kommen wir zum Thema Deutschland. Warum sage ich Energie? Unsere Unternehmen haben diese Fehlentwicklung im Bereich Sozialstaat, Steuern, Bürokratie alle ertragen, weil wir einen Vorteil haben gegenüber allen anderen Wirtschaftsräumen der Welt. Wir haben das Netz der Hidden Champions. Wir haben ca. knapp 1600 von 3400. Das ist das hochwertigste, effizienteste Wirtschaftsnetz, das es auf der Welt gibt. Und das ist in Billionen gar nicht zu bewerten. Aber dieses gesamte Netz hängt an dem Thema Energie, konkurrenzfähige Preise und nachhaltige Versorgungssicherheit, weil das ist wir haben das energieintensivste Wirtschaftsmodell der Welt. Und wenn wir hier nicht tätig werden, und dort haben wir riesige Defizite gegenüber den USA, im Januar hat die Welt geschrieben, der fünffache Gaspreis von den USA, sorry, wir sind nicht konkurrenzfähig. Und auch die nachhaltige Energieversorgungssicherheit ist nicht gewährleistet. Vor dem Hintergrund kann kein energieintensives Unternehmen hier investieren. Das heißt, um überhaupt die Stabilität des Kapitalstocks, der uns trägt, Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, die alle Einkommen schaffen für Staat und private Haushalte, um diesen zu erhalten, brauche ich erstmal Stabilität im energetischen Sektor, das heißt konkurrenzfähige Preise, nachhaltige Energieversorgungssicherheit. Wenn ich das nicht mache, dann werden alle anderen Reformen, ob das Steuern sind, ob das Abbau Sozialstaat, ob das Leistungsanreizsysteme sind, eine unterproportionale Wirkung entfalten. Und das wünsche ich diesem Land nicht. Schauen wir kurz nach UK. Ich muss da nochmal rüberschauen, weil auch da gab es ja sehr interessante Entwicklungen. Großbritannien dreht sich jetzt voll in Richtung Atomenergie. O-Ton Keir Starmer, der britische Premier, der sagte, jetzt zusammen mit den USA, wir werden der globale Innovator mit diesem neuen energetischen Antritt. Und was passiert? Trump brachte Investitionen von US-Unternehmen in der Größenordnung von 42 Milliarden US-Dollar mit für das UK in den kommenden Jahren. Was ist in derselben Zeit in der Eurozone passiert? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Na, ist sogar schlimmer, wenn wir mal dran denken. Intel baut nicht in Magdeburg. Es gibt nur Rückzieher und das hat was mit dem energetischen Zuschnitt zu tun. Und da haben wir uns der Realität zu stellen. Und dazu werde ich im Helmer-Report ein paar Dinge jetzt auch schreiben. Da geht es um modulare Kernkraftwerke und, die schneller gebaut werden können, wo man sogar den Atommüll, der ja hier ein Problem ist, wiederverwerten kann und damit für lange Zeit vollkommen von Uranimporten unabhängig ist. Aber das nur am Rande so als Sidekick.
Wir bleiben trotzdem nochmal in Deutschland. Haben wir jetzt auch eine große Verschuldungswelle oder sagen wir mal, wenn man möchte, eine Verschuldungs- oder Investitionswelle vor uns oder wir sind gerade so mittendrin. Die Frage ist nur tatsächlich ganz offensiv gefragt, wie sinnvoll ist denn, wenn doch ein Großteil in Rüstung und Industrie und in dergleichen reingeht, denn wenn die Patrone verschossen ist, kann sie keinen volkswirtschaftlichen Mehrwert mehr bringen. Ja, nur um das Beispiel zu bringen, wenn ich die Brücke baue, dann schaffe ich, dass der Arbeiter schneller von A nach B kommt. Und zwar nicht nur der heute, sondern der und im besten Fall alle, die in den nächsten 70 Jahren da drüber fahren. Ja, also wie sinnvoll ist das?
Also, ich bin ja ein Aristoteles-Typ und ich mag Aufbau von Strukturen. Und ich sage eins auch, ja, ich war in der Bundeswehr 1980 und da fuhren wir noch mit den LKWs von 1955. Aber die hielten auch, die waren sehr belastbar. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen die Bundeswehr schon rekonfigurieren. Also man braucht hier auch eine gewisse Abschreckungskraft grundsätzlich. Und insofern ist eine gewisse Mittelverwendung dafür sinnvoll und überfällig. Der zweite Punkt ist also verteidigungsfähig, nicht kriegstüchtig. Ich mache da einen Unterschied. Ich möchte verteidigungsfähig sein, weil ich Vertreter des Grundgesetzes bin. Denn das fordert das von uns ein, hat was mit unserer Geschichte zu tun, darauf will ich nicht näher eingehen. Aber in der Tat, Rüstungsausgaben sind konsumtiv. Die haben einen Einmaleffekt in der Wirtschaftsrechnung, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und haben dann sogar noch Folgekosten, weil das ganze Zeugs, was ich da hinstelle, das muss gepflegt werden und in den Tag. Also es ist aber konsumtiv, ohne wirklich diese Sekundär-Tertiäreffekte zu entwickeln, die Investitionen haben, von denen du eben gesprochen hast, nämlich in Infrastruktur und so weiter, die Abläufe optimieren, effizienter gestalten, ein Anreizsystem für Tätigkeit schaffen. Die zahlen sich perspektivisch zurück über das daraus generierte Steuersubstrat. Ergo, ich habe nichts dagegen, Sondertöpfe aufzumachen, aber ich halte den Weg, wie wir ihn jetzt gehen, für falsch. Denn der ist unlimitiert für Verteidigung und limitiert für genau die Investitionen, die wir brauchen. Es müsste genau andersrum sein. Übrigens dann auch für Bildung, es sind diverse andere Dinge noch. Kommt alles im Helmer-Report jetzt nochmal. Und von daher bin ich schon kritisch aufgestellt. Und ich habe einen Tipp für Leute, die wirklich Politik können, aber nur für die, also die anderen können jetzt weghören. Manchmal ist es sinnvoller, eine geschickte diplomatische Außenpolitik zu machen, mit Empathie, um Kosten im Rüstungsbereich zu verringern. Aber dazu muss man zur Diplomatie bereit sein. Zur Diplomatie gehört, das ist jetzt Bismarck, hinter mir sitzt da die Bronzestatue, Bismarck, dass man sich erstmal nicht nur mit seinen eigenen Interessen auseinandersetzt, sondern auch mit denen der anderen Seite, um gemeinsam Boden zu finden, auf denen sinnvolle Kompromisse geschlossen werden können. Das ist Bismarck. Der hat sich mit der Kultur von anderen Ländern beschäftigt, bevor sie bereist hat, um zu verstehen, wie diese Menschen ticken, wo deren Sorgen liegen und nicht nur die eigenen Sorgen in egoistischer oder egozentrischer Manier als das einzig Gegebene darzustellen. Wer sowas macht, wird nicht in der Lage sein, Diplomatie leben zu können und die Früchte der Diplomatie ernten können.
Ja, wohl gesagt, schön gesagt, lieber.
Ein sehr komplexes Thema, reduziert in der Abstraktion. Das ist das, was wir brauchen und diese Erkenntnisse brauchen wir. Und dazu gehört nicht ein bellizistischer Ton, der im Grunde genommen jeden Boden verbrennt, um überhaupt Diplomatie anwenden zu können.
Ja, da müssen wir noch mal in die noch mal eine extra Schleife drehen in der Schule, da müssen wir noch mal ein bisschen ran. Ich möchte mit dir trotzdem eine Reise machen, also nicht mehr Rotweinländer, nicht mehr Deutschland, noch viel weiter. Wir schauen uns mal die ganze Welt an. Wir haben ja eine multipolare Welt inzwischen, oder wir zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Wir haben den Westblock und wir haben östliche Länder. Viele sprechen auch von BRICS. BRICS ist aber schon, also als ich noch in der Bank war, war das immer eigentlich ein Verkaufsschlager, ja. BRICS-Fonds verkaufen, solche Sachen. Und ehrlich gesagt, zu der Zeit, wo ich da noch war, das ist über ein Jahrzehnt her, sind die gar nicht so gut gelaufen, aber man hat es gut verkaufen können. Das hat sich so ein bisschen gewandelt, denn die BRICS-Staaten, es kommen langsam aus ihrer, ja, aus dem Moloch, sag ich jetzt mal, hervor. Ist es immer noch nur ein Verkaufsprodukt, ein Verkaufsschlager, oder würdest du sagen, das ist weit, weit mehr? Es ist sogar etwas, wo wir uns als westliche Länderstaaten sogar was abschneiden können sogar.
Letzteres. Und wir müssen differenzieren zwischen volkswirtschaftlicher Entwicklung und Märkten, Aktienmärkte. Daran messen wir viel. Und in der Tat, da waren viele der aufstrebenden Länder, die zum globalen Süden, ich sage jetzt nicht nur BRICS, zum globalen Süden gehören, Lange Zeit auch wenig gut verdaulich. China als Beispiel, jetzt die letzten Monate kommt China wieder, aber davor lange Zeit war es No-Go. Dasselbe galt für Tigerstaaten wie Vietnam, wo es ganz lange Zeit dümpelte, ist jetzt auch wieder gekommen. Aber nur der Blick auf die Märkte verstellt den Blick auf die Realität ein Stück weit, weil Märkte sind auch immer zum Teil psychologisch geprägt, und nicht jeder Börsianer ist frei von Emotionen, um es so auszudrücken. Fakt ist, und ich nehme nicht die BRICS-Länder. Die BRICS-Länder stehen mittlerweile nicht nur Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, sondern mittlerweile stehen um die 100 Länder von 193 Ländern, die in den Vereinten Nationen akkreditiert sind, im Dunstkreis dieser BRICS-Länder, die entweder Interesse haben, Kooperationen, Beitritt etc. pp. Also es ist eine der dynamischsten Wachstumsentwicklungen, die man in politischen Strukturen in den letzten Jahren erlebt hat. Und das hat was mit der Arroganz des Westens im Umgang mit dem globalen Süden zu tun. Man ist satt, sich von uns drangsalieren zu lassen. Das steckt dahinter, das ist ein Emanzipationsprozess. Und jetzt ganz kurz Fakt. 1980 hatten die Basiskaufkraft praktisch 20% Anteil an der Weltwirtschaft, jetzt haben sie 70 und wachsen
Wow.
doppelt so schnell, haben demnächst also 80. Das heißt, wir stehen als Westen irgendwo da, wo der globale Süden Anteil an der Weltwirtschaft mal 1980 stand. Das ist die erste Feststellung. Die zweite Feststellung ist, das ist eine quantitative Betrachtung. Jetzt schauen wir uns mal die qualitative an. In den Jahren, wo ich noch richtig jung war und verdammt gut aussah, um
Du
diesen
schaust
Job
heute noch super
lernte,
aus.
danke, das wollte ich hören. 1980 und fortfolgende hatten wir Krisen ohne Ende. Lateinamerika-Krise, Asien-Krise 1, Asien-Krise 2, Lateinamerika-Krise 2. Also der globale Süden, die Länder des globalen Südens hatten immer, wenn wir Schnupfen hatten, eine Lungenentzündung, um es mal metaphorisch auszudrücken. Und das hat sich verändert. Warum war das so? Weil ihre Strukturdaten schwach waren. Sie waren im Westen bösartig verschuldet, hatten häufig Handelsbilanzdefizite. Das heißt, der Westen konnte immer, und das wurde gemacht, und das ist keine Verschwörungstheorie, der Westen hat einen Stecker reingesteckt mit Mitteln vom IWF, von Weltbank und dann auch private Finanzierung und alle rein. Und dann gab es eine Euphorie, dann gab es eine Blasenbildung. Dann hat man als Westen vorher viele Assets stillschweigend verkauft zu hohen Preisen, hat man den Finanzierungsstecker gezogen, der brach alles zusammen, hat man sich wieder eingekauft, hat den Finanzierungsstecker wieder rein. Die Länder hatten keine Chance. Deswegen wollte damals übrigens Herr Herrhausen das ein Ende dieses Systems, dass es ihm nicht gut bekommen. Und das, was Herr Herrhausen nicht zu Ende führte, das haben die Chinesen gemacht. Mit der Öffnung zum Westen, damals Nixon, Kissinger, sind sie einen Weg gegangen, der Nichtverschuldung gegenüber dem Westen, IWF Weltbank, des Aufbaus von Devisenreserven, Handelsbilanzüberschüssen, Werkbank der Welt. Die Bewegung war eben dann auch nicht so euphorisch, das war eine sukzessive, die nachher auch Immobilienmarkt zu Blasen führte, ultimativ, mit denen man in Peking immer noch zu kämpfen hat. Aber man kann sie kontrollieren, weil man eben nicht außenfinanzierungsabhängig ist. Und das Modell hat China weitergetragen über die Seidenstraße, Belt and Road-Initiative heißt es heute, und bringt damit in echte Infrastrukturentwicklung, was der Westen nie gemacht hat, in diese Länder des globalen Südens. Das ist der Grund, warum der globale Süden läuft. Jetzt die qualitativen Daten, da reden wir über Devisenreserven, Handelsbilanzen etc. pp., sind im globalen Süden heute besser als in den westlichen Industrieländern. Es ist also nicht nur eine quantitative Veränderung, sondern auch eine qualitative. Jetzt kommen wir zum dritten Thema. Das ist die Zukunftsfähigkeit im technologischen Bereich. Frage an dich, Florian. Welches Land ist in Militärtechnik führend? Ich denke da
China,
so
würde
an
ich sagen.
Russland, Hyperschallraketen etc. pp.
Russland,
So,
ja?
das ist Russland.
Okay.
Also jetzt schauen wir weiter. Das ESPY-Institut in Australien, also nicht in St. Petersburg, Beijing, Guangdong oder sonst wo. In Australien hat 64 Wissenschaftsfelder definiert, die für die Zukunft von elementarer Tragweite sind. Und du und ich, wir sind ja, du bist jünger, aber ich bin ein extrem alter Mann und ich erinnere mich an den Juli 1914. Da führte Deutschland in 90% der Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen stellte überwiegend in diesen Wissenschaftsfeldern die Nobelpreisträger. China führt heute laut ESPY-Institut in 57 von 64 Wissenschaftsfeldern und die USA in den restlichen 7. Kurze Frage an dich, Florian. Was meinst du, wer spioniert jetzt wo?
Ja,
China bei
genau.
uns oder wir bei China? Ja.
Und das Schlimme
Also
ist,
auf
wir
der
machen es
Weise.
ja nicht mal, weißt du, wir machen es ja nicht mal.
In
Wir sind.
Deutschland nicht, aber die USA machen es ganz sicher und auch der MI6 ist da besser als bei uns der Bundesnachrichtendienst mit ganz hoher Sicherheit. Aber was ich hier damit sagen will, ist, wow, auch da hat sich das Bild vollkommen verändert. Und jetzt schauen wir mal auf Rohstoffe. Der globale Süden ist bezüglich der Rohstoffe vollkommen autark vom Westen. Der Westen ist aber nicht autark vom globalen Süden. Und jetzt stellen wir die Frage nochmal, wo liegen volkswirtschaftlich die Entwicklungschancen? Nächste Frage, das ist ein Softspot. Sind die Generation, die Menschen in im globalen Süden, in den Ländern, sind die ehrgeizig oder wollen sie sich zum Erfolg schälen? Sind die bildungsfreundlich oder sagen sie, ohne Bildung kann ich auch Außenministerin oder Wirtschaftsminister werden in den Feldern? Also wenn du diese ganzen
Hier wieder
Fragen
eine
stellst und
Frage.
durchgehst, dann musst du einfach sagen, ey Mensch, also wir haben da ein paar Baustellen bei uns, um überhaupt die Konkurrenzfähigkeit perspektivisch entweder zu erhalten oder zurückzugewinnen. Und da leben wir in einer Wahrnehmungsblase. Wir glauben immer noch, wir sind im Westen 1980, 90. Nein, sind wir nicht. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Und wer sich der Realität nicht stellt, das weiß Herr Honecker, gut, er ist verstorben, dann wird man von der Realität überholt und das ist kein angenehmes Gefühl. Ja.
Volker, brutal. Also ich feiere das. Danke für deine ja, stichfesten Argumente auch. Ne? Du bringst auch die Zahlen sehr, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt habe ich jetzt wichtig challengen. Ja? Stell dir einfach mal vor, du dürfst jetzt sofort in Deutschland alles umsetzen, was du möchtest. Und es soll einfach nur zum Wohle Deutschlands sein. Was wären die 5 Maßnahmen, die du jetzt sofort umsetzen würdest? Und bitte, denk out of the box, es ist alles erlaubt,
Ja.
es gibt keine Begrenzungen.
Ich fange in der Außenpolitik an. Die Außenpolitik Deutschlands war geprägt von 1949 bis 2010, 12 davon, dass man tolerant war. Also die Toleranz, die wir innenpolitisch leben, haben wir auch außenpolitisch gelebt. Dass man anerkennt, andere Kulturen haben andere Systeme, haben andere Funktionsweisen und wir akzeptieren das. Und wir waren Moderator zwischen den Blöcken bei Problemen, obwohl wir Teil des Westens waren. Das ist uns gut bekommen, das ist unserer Wirtschaft gut bekommen. Wir waren überall gern gesehen. Der erzieherische Ton, der sich dann ab 2012 unter Merkel entwickelte und sich dann fortsetzte, hat dieses Bild von uns in der Weltwirtschaft vollkommen konterkariert und hat uns die Türen vor der Nase zugeschlagen, obwohl wir ein export-importseitiges Geschäftsmodell haben, wo wir diese offenen Türen essentiell brauchen. Das heißt, ein vollkommen neuer Ansatz in der Außenpolitik, zurück zu den Erfolgspolitikansätzen von 1949 bis 2010 und vollkommene Abwendung von dem Modell, wo wir derzeit sind. Vergleichen wir die Wirtschaftsverläufe, die Wohlstandsverläufe in den Ländern, dann hat uns das einfach nur enorm wehgetan. Das wirkt wie ein Softspot, das ist ein Hardspot. Ich sage nochmal, wir sind abhängig, ultimativ abhängig von freien Import- und Exportmärkten. Der nächste Punkt wäre Lösung des Konflikts mit Russland über Diplomatie, ein Ende der Sanktionspolitiken. Das tut allen Menschen gut, das ist humanistisch. Friede ernährt und Friede verzehrt. Auch Anerkennung unter Umständen der Historie von 2002 bis 2025, weil Fehler, wer ist nicht weiß-schwarz, werden nicht nur auf einer Seite gemacht, die werden auf zwei Seiten gemacht. Und dann ist Demut manchmal guter Schlüssel und Empathie, um diese Diplomatie zu ermöglichen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, bei der Energiepolitik, vollkommene Neuausrichtung, zurück zur Nukleartechnologie des heutigen Standards. Das ist ein Weg, das dauert aber etwas Zeit. Vor kurzem war der CEO von Westinghouse, die bauen Atommeiler, in Deutschland gesagt, für einen kleinen Milliardenbetrag können wir die bestehenden Atomkraftwerke innerhalb kurzer Zeit, da reden wir Zeitraum 12, 18, 24 Monate, wieder ans Netz bringen. Sofort. Ja? Zusammen mit der Außenpolitik bekommen wir dann einen Energiemix, der Konkurrenzfähigkeit wieder erlaubt. Das ist der eine Punkt.
Folge aber die Abgerissenen nicht, oder? Also nur Verständnisfrage. Die Abgerissenen nicht, nur die, die stillgelegt
Die
wurden.
stillgelegt.
Okay,
Genau.
ja.
Ja. Und jetzt weiter. Der dritte Punkt ist Steuersenkung. Wir haben uns einen Anspruchsstaat geleistet, wohl wissend, dass die Grundlagen für den Anspruchsstaat aus dem Leistungsstaat kommen. Der Generation in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Die meine Eltern, mein Papa Kapitän. Wahnsinnstyp. Seine Mütze ist ja hinter mir. Und zurück dazu. Man kann sich nicht zu Erfolg schälen. Das müssen wir den Leuten einfach klar machen. Es gibt kein Recht auf Bürgergeld. Wenn ich arbeiten kann, dann sollte ich auch arbeiten gehen oder mich irgendwo einbringen. Die soziale Marktwirtschaft wiederbeleben, denn wir haben eine sozialistische. Die soziale bedeutet, wenn Menschen unverschuldet in Krisensituationen kommen, dann ist die Solidargemeinschaft da. Soziale Marktwirtschaft heißt nicht das Recht auf Faulheit. Punkt. So, weiter. Der nächste Punkt. Bildungspolitik. Ich würde irrsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Dafür auch Sondertöpfe, weil das ist Zukunftsfähigkeit. Wir sind in einem Bildungswettlauf weltweit. Und das fängt mit frühkindlicher Erziehung an und geht bis in die universitäre Bildung. Ich würde für hier aber nicht deutschlandweit denken, sondern hier im Sinne der Eurozone, Europäischen Union. Wir haben ein Beispiel. Die Heidelberger Uni ist weltweit führend im Bereich Onkologie, Krebs. Und dort werden dann auch vom Fraunhofer-Institut, Leibniz-Institut, da werden Dinge gleich angeflanscht, dass man die Unternehmen der höchsten Güte, jungen Unternehmen, daraus entwickelt. Und das würde ich für Gesamteuropa machen. Die besten Professoren der Welt sollten in Europa tätig sein und dementsprechend dann mit den Förderinstituten, dass wir neue Generationen extrem zukunftsfähiger Unternehmen generieren. Und das übrigens war der Schlüssel auch zum Erfolg, den ich darstellte, Juli 1914. Man kann auch mal positiv von Geschichte lernen. Dazu die massivste Entbürokratisierung, die es geben kann. Das
Ja,
heißt,
wenn Politiker arbeitslos, Volker, wie kannst du?
das sind die sinnvollsten Arbeitslosen dann, die es jemals gegeben hat. Also auf den Punkt gebracht wieder, wir gehen in Deutschland auf die Minimalstandards, die in der Europäischen Union gegeben sind. Ich will dir ein Beispiel nennen. Das Thema Baurecht. Würden wir das Baurecht von den Niederlanden haben, würde bei uns der Bau von Einfamilien, Mehrfamilienhäusern dramatisch viel billiger sein. Also auf ein Minimaß runterfahren. Gebt den Unternehmen und Menschen die Freiheit, dass sie ihre Kreativität ausleben können und lähmt sie nicht durch rigide Steuersysteme, die Leistung bestrafen und Bürokratie, die die Menschen einfach zum Verzweifeln bringen. In den USA kann ich innerhalb von 24 Stunden eine Firma eröffnen. Du weißt, ich habe nebenher ja auch noch andere Sachen, wo wir auch Start-ups mit fördern. Ehrlich, Deutschland, eine Katastrophe. Also 6 Monate, 8 Monate. Tut mir leid. No-Go-Area. Also wirklich, dieser Ertüchtigungsgedanke muss rein. Und ganz im Ernst, dann wird das hier wieder ein Land von Milch und Honig.
Wir haben so viel Potenzial, ja. Also mega, danke für deine fünf ausführlichen Punkte. Wo kann man das wählen? Also, wo ist dein Wahlprogramm? Wo muss man da hingehen?
Die FAP gibt es nicht, die Volker-Helmer-Partei, die wird es auch nicht geben. Die Politik und das Angebot habe ich, also früher war ich ja in Berlin durchaus in einigen Kreisen dabei. Das wurde unter Frau Merkel dann unterbunden. Vielen Dank nochmal für nichts an dieser Stelle. Merci. Und ich habe immer angeboten, jederzeit, für jede Partei, ich sagte von mir, ist egal, welche Partei was richtig macht, zur Verfügung zu stehen oder auch für eine Regierung, um im Hintergrund eine beratende Tätigkeit einzunehmen. Ich weiß, dass viele den Helmer-Report lesen, insofern einen gewissen Impact habe ich. Und mir sagte mal ein Landesfürst aus Deutschland, der mittlerweile nicht mehr Landesfürst ist, aber Helmer, wir lieben Ihre Analyse schon, aber wir hassen Sie. Und warum hassen Sie mich? Habe ich gefragt, ja, weil Sie fordern quasi immer unseren Kopf. Ich sage, ja, ich war Devisenhändler. Wenn ich laufend Mist baute, dann habe ich ehrlich meinen Job verloren. Und Sie sagen mir gerade, wenn ich Mist baue, dann will ich meinen Job nicht verlieren. Wie passt das zum Leistungsprinzip einer Demokratie und freiheitlichen Gesellschaft und einer freien Wirtschaft? Und da hat die Politik eben auch die Konsequenzen des Handelns zu tragen und auch die Individuen. Punkt aus Ende. Und alles andere bedeutete ja, dass es ansonsten unterschiedliche Rechte für Menschen gibt. Für Politiker gilt die Konsequenz des Handelns nicht, aber für normalen Menschen und Bürger. Das ist ja nicht unbedingt demokratisch.
Hervorragend. Dann machen wir doch eins, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wenn ihr das Video feiert, genau wie ich selbst auch, dann teilt es an andere, so können wir der ganzen Sache mehr Reichweite geben. Das ist, glaube ich, macht die Sache rund. Dir, lieber Volker, sage ich danke für deine Zeit, für deinen Humor, für deinen Weitsinn, für deine Scharfsinnigkeit. Ich freue mich schon wirklich sehr, dich ganz bald wieder auf unseren Kapitaltag begrüßen zu dürfen. Und ja, Danke für deine Zeit und bis ganz, ganz bald, lieber Volker.
Florian, ich bedanke mich bei dir und bei euch. Und ich sage dir eins, weiter viel Erfolg. Und ich möchte noch eins zum Abschluss sagen. Manchmal sieht es so, als ob immer die, in Anführungsstrichen, Bösen gewinnen. Und ich sage nein. Die gewinnen Schlachten. Die Guten gewinnen den Krieg.
Punkt aus, Ende. Servus. Danke dir.
Servus.